Hyperpolitik. Ein Jacobin Podcast.
Grenzkontrollen, Schließungen bei VW und ein sonderbarer Bericht eines großen Technokraten aus Brüssel. Das sind die Themen der heutigen Folge von Hyperpolitik. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Ines Schwertner und ich berichte eigentlich jede Woche, aber in letzter Zeit etwas unregelmäßiger über die aktuellsten Geschehnisse in der Welt und ordne sie ein und sage, was ist daran hyperpolitisch? Also große Aufregung um Themen, großes Raunen, aber ohne politische Folgen. Das ist Hyperpolitik. Und ich habe es eben gesagt, in der letzten Woche hatten wir eine kleine Pause. Das liegt daran, für diejenigen, die jetzt neu dazugekommen sind, dass ich in der Partei Die Linke engagiert bin und kandidiere für den Parteivorsitz. Deshalb habe ich viel zu tun und kann dieses Format Hyperpolitik nicht immer so ausführlich betreiben, wie ich das gerne hätte, denn alle Arbeit hier bei Hyperpolitik ist ehrenamtlich, auch viel Arbeit hier bei Jacobin ist ehrenamtlich, insofern hoffe ich auf euer Verständnis, aber lasst uns reingehen in die Woche, denn es ist wieder viel passiert und ich brauche ja auch diesen inhaltlichen Austausch und Input, um überhaupt wieder als politisches Wesen aktiv zu sein. Insofern zwingt Hyperpolitik mich ja auch dazu, mich damit zu beschäftigen. Und eines der größten Themen in dieser Woche ist sicherlich der Migrationsgipfel der Bundesregierung, der jetzt krachend gescheitert ist, weil Friedrich Merz, die größte Drama-Queen der deutschen Politik, seit übrigens schon über 20 Jahren, also auch nicht erst seit gestern, weil Friedrich Merz die Gespräche in diesem Migrationsgipfel abgebrochen hat. Er ist rausgegangen. Und ich glaube, man muss sagen, dass spätestens seit dem Messerattentat in Solingen, seit dem mutmaßlich islamistischen Attentat, die Debatte um Einwanderung, die Debatte um Abschiebung noch einmal extrem hochgekocht ist und jetzt vor allem auch den Diskurs dominiert, würde ich sagen, und jetzt auch nochmal vor den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen sehr, sehr deutlich für eine Rechtsverschiebung gesorgt hat und vor allem auch für eine Verschiebung des Diskurses fast ausschließlich auf das Thema Sicherheitspolitik und Einwanderung. Das ist so einmal die grundlegende Ebene, hinter der das Ganze stattfindet. Und die Bundesregierung hat daraufhin nach diesem Messerattentat dann sehr, sehr schnell in einem holprigen Aktionismus Abschiebungen, gezielte Abschiebungen auch nach Afghanistan entschieden. Also das bedeutet etwas, was man eigentlich nicht mehr tun wollte, zu sagen, wir werden nicht in Kriegsgebiete abschieben. Also das ein Bruch eigentlich in der Debatte, aber eigentlich eben Symbolpolitik. Es handelte sich nur um einige Abschiebungen und genauso ist auch jetzt dieser Migrationsgipfel zu bewerten. Also in den Überschriften überall steht es Grenzkontrollen, Grenzschließungen, Haftanlagen an den Grenzen. Wer in den letzten Monaten und Jahren Zug gefahren ist, ich fahre ja dann und wann Zug, der oder die weiß, dass es sowieso Grenzkontrollen immer gab. Also selbst wenn man von Österreich nach Deutschland fährt oder von Polen nach Deutschland mit dem Zug, hält der Zug, auch ein Nachtzug hält, und man wird kontrolliert. Das heißt, ich musste da auch immer meinen Reisepass zeigen. Insofern sind diese Grenzkontrollen, diese innereuropäischen Grenzkontrollen jetzt nichts Neues. Der Migrationsgipfel und überhaupt der Gipfel der Bundesregierung gibt aber vor, als sei das jetzt etwas sehr großes Neues, bedeutet eigentlich, dass man etwas stärker das umsetzt, was man sowieso umsetzen müsste, nämlich das Dublin-Verfahren, nachdem eigentlich die Außengrenzen der EU so geschützt hätten sein müssten, dass die Länder, die diese Außengrenzen haben, Italien zum Beispiel oder Griechenland, dort schon die ankommenden Geflüchteten überprüfen und überprüfen, ob diejenigen, die ankommen, ein Recht auf Asyl haben oder nicht. In der Praxis sieht es aber so aus, dass viele weitergeschickt werden und das dann also auch an den anderen innereuropäischen Grenzen überprüft werden muss, was eben bereits passiert. Der einzige Unterschied, der jetzt gemacht wird, ist, dass diese Grenzkontrollen verstärkt so stattfinden, dass es eben auch zum Beispiel an Flüchtlingsunterkünften oder an diesen Unterkünften, an diesen Zentren dann auch diese Kontrollen stattfinden. Das heißt, das kann man jetzt sehr drastisch eben als solcher Lager bezeichnen an den innereuropäischen Grenzen. Es ist aber eigentlich nur eine Verschärfung der bereits gängigen Praxis. Und dass Friedrich Merz jetzt also mit großem Tamtam das verlässt, kann man eigentlich nur verbuchen als typisches innerparteiliches Taktieren, auch schon Vorwahlkampf für den Bundestagswahlkampf, um die Bundesregierung unter Druck zu setzen, Politik zu, also die Politik zu machen, die die Opposition, insbesondere CDU und CSU und AfD, von ihnen fordern. Also das Ganze ist viel, viel höher aufgeschäumt, als das, worum es tatsächlich geht. Interessant fand ich daran an einem Kommentar der Taz, also die Taz ist ja jetzt eher bekannt als irgendwie linksbürgerliches, linksliberales Medium, die interessanterweise sagt, die Bundesregierung ist das Vernünftigste, was Deutschland derzeit zu bieten hat und hoffentlich und hält hoffentlich noch lange durch. Man muss jetzt nicht wie Friedrich Merz sagen, dass das Ganze überhaupt die Sicherheit in der Bundesrepublik Deutschland gefährdet. Man muss aber jetzt auch nicht das Gegenteil wie die Taz behaupten, dass das alles so super wäre. Denn um noch einmal zu sagen, es handelt sich jetzt eigentlich um die normalen Grenzkontrollen. Sie werden nur jetzt Zurückweisung genannt und das klingt dann etwas härter als vorher. In Wahrheit handelt es sich aber bei beidem, sowohl bei den Abschiebungen als auch jetzt bei den Grenzkontrollen, im höchsten Maße um Symbolpolitik, eigentlich ein Taschenspielertrick, insbesondere von Nancy Faeser, von der ich eigentlich ausgehe, dass sie hätte zurücktreten, dass sie hätte gehen müssen, weil sie eine der schwächsten Ministerinnen ist im Kabinett, aber sich wahrscheinlich durch diese vorgegebene Härte versucht, noch ihr Amt zu retten oder Olaf Scholz versucht, sie noch zu retten. In Wahrheit macht sie dadurch aber rechtere Politik, als Otto Schily das gemacht hat. Und er war wirklich ein Hardliner als Innenminister der SPD. Also Nancy Faeser tut sich keinen Gefallen. Ich darf nochmal daran erinnern, dass Nancy Faeser bei ihrem Amtsantritt als die Verteidigerin des Antifaschismus, als die Verteidigerin der Demokratie genannt wurde. Mittlerweile muss man sagen, dass sie wirklich dazu beiträgt, den Rechten den roten Teppich auszurollen, indem sie eben Politikansätze, vor allem auch die Sprache vorwegnimmt, die die Rechten fordern. Also es ist wieder dieses tragische Moment, dass die Sozialdemokraten die Politik umsetzen, die die Konservativen von ihr fordern und es funktioniert. Dadurch, dass eben die AfD so stark geworden ist bei den Landtagswahlen, dadurch, dass die CDU dieses Schmierentheater verfolgt, setzt sie die Ampelregierung immer weiter unter Druck, sodass die Ampelregierung eben genau die Politik macht, die sie eigentlich mal bei Amtsantritt bekämpfen wollte. Das kann man einerseits als tragisch bezeichnen, aber es ist eben auch einfach politisches Versagen. Und was man noch dazu sagen muss, das ist auch ein wichtiger Punkt in diesem Diskurs, dass diese Grenzkontrollen und überhaupt dieser gesamte Migrationsgipfel vorgeben soll, staatliche Kontrolle auszuüben. Also es geht ja in dem gesamten Migrationsdiskurs immer darum, die Kontrolle zu behalten und vor allem staatlich einzugreifen. Das ist der Topos, den auch die Brexit-Befürworter schon sehr stark hatten, Take-Back-Control, die Donald Trump sehr stark hat. Also das ist ein Grundgedanke Rechter, auch Rechtskonservativer, die über diesen Kontrollgedanken versuchen, etwas, was als unkontrollierbar gilt, zum Beispiel eben Zuwanderung, dann wieder für sich zu vereinnahmen. Also das ist ein sehr, sehr starker Begriff und genau dieses, aber staatliche Kontrolle, führen sie eigentlich eben nicht ein, sondern führen eben nur kleinere Maßnahmen ein, um das bereits Bestehende jetzt nur viel, viel drastischer zu beschreiben, was tatsächlich staatliche Kontrolle wäre und was, glaube ich, auch klug wäre für Linke, das für sich wiederum zu vereinnahmen und zu sagen, uns geht es ja auch um Kontrolle, vor allem um demokratische Kontrolle. Aber Kontrolle in unserem Sinne hieße, die Verhältnisse sozialer und kontrollierbarer zu machen, eben zum Beispiel, indem man die Einwanderung, die Fluchtwege so sicher macht, dass man tatsächlich für alle Beteiligten es kontrollierbarer hält. Dafür braucht es aber mehr Ressourcen an den Beamten, bei den Ämtern, in den Kommunen, bei denjenigen, die sich tatsächlich um die ankommenden kümmern. Da habe ich auch am Ende dieser Folge dann ein sehr, sehr schönes Beispiel dafür, weil es tatsächlich Kontrolle etwas mit den materiellen Ressourcen zu tun hat, mit den menschlichen Ressourcen zu tun hat und mit den sozialen Verhältnissen, die für viel mehr, das ist das Paradoxe, für viel mehr Kontrolle sorgen würden als diese Grenzkontrollen. Also mein dringendes Plädoyer in dieser Folge Hyperpolitik, staatliche Kontrolle nicht auf diese Form von polizeilichen, militaristischen Kern zu beschränken, wie das bis in weite Teile der Sozialdemokraten eigentlich alle tun, sondern soziale Kontrolle als etwas zu begreifen, was wir tatsächlich brauchen, aber nicht in diesem skandalisierenden, dramatisierenden Ton, nicht von illegaler Migration zu sprechen oder unkontrollierter Migration, die es so nicht gibt, weil es die Kontrollen die ganze Zeit schon gab, sondern viel, viel mehr den Punkt zu verschieben auf das, was eben soziale Kontrolle, wenn man das so nennen möchte, sein könnte. Also das dazu einfach mal den ganzen überschäumenden Diskurs ein bisschen runterköcheln, ohne ihn jetzt nicht ernst zu nehmen. Das wäre auch ein Fehler, weil ich glaube, wirklich viele Menschen, das haben die Landtagswahlen auch gezeigt, beschäftigen sich mit dem Thema. Sie wissen nur ganz viel nicht darüber, eben weil auch oft Beiträge nicht so hilfreich sind, die Umstände zu verstehen. Ein anderes wichtiges Thema, auch ein Aufregerthema in dieser Woche, war VW. Ihr habt vielleicht mitbekommen, dass der Konzern Verluste schreibt und VW angekündigt hat, 5 Milliarden Verluste, wir müssen jetzt Beschäftigte kündigen. Es geht um Überlegungen von Werksschließungen. Das betrifft nicht nur Werke hier in Deutschland, in Niedersachsen, sondern betrifft auch schon länger das VW-Werk in Zwickau, wo es darum geht, ob nicht 1000 Beschäftigte gekündigt werden müssten. Es geht aber jetzt auch um das Audi-Werk in Belgien, also das dem Mutterkonzern VW gehört. Also man sieht, dass die Automobilindustrie in Gesamteuropa in der Krise ist. Das betrifft natürlich hauptsächlich auch die deutsche Automobilindustrie, die natürlich die stärkste, die zentralste ist. Das Automobilgeschäft ist eines der Rückgräder der deutschen Wirtschaft. Und wann immer ich davon geschrieben habe, die Deindustrialisierung trifft Gesundheit die Bundesrepublik Deutschland, haben immer viele gesagt, jetzt übertreib mal nicht, das ist irgendwie eine rechte Idee. Nein, es stimmt tatsächlich, dass die Produktion, die Industrieproduktion wirklich in der Krise ist und dass es jetzt die Automobilindustrie trifft, ist keine Überraschung, sondern war absolut vorherzusehen. Das Festhalten am Verbrennermotor, der sich nicht mehr weiter verkauft, keine Investition, keine Innovation, was die Elektromobilität angeht, das alles ist seit Jahren verschleppt worden und man merkt eben jetzt die Ausläufer, die ganz konkret vor allem die Beschäftigten treffen, also diejenigen, die eben in den Werken arbeiten. Und was VW jetzt eben gemacht hat, ist ein wirklich großer Bruch mit dem, also Grundgesetz kann man es vielleicht nicht nennen, aber seit 1994 gibt es so eine Art Jobgarantie, eine Beschäftigungsgarantie für VW-Beschäftigte, die die IG Metall durchgesetzt hat. Also seit nunmehr 30 Jahren galt man immer als, wenn man einen Job bei VW hat, hat man einen sehr sicheren Job. Und dieses ist dann wirklich ein historischer Bruch, weil VW angekündigt hat, diese Jobgarantie aufzuheben, also die Tarifverträge nicht mehr gelten zu lassen. Und das ist neben betriebsbedingten Kündigungen, die jetzt eben anstehen, wirklich ein wahnsinniger Hammer, weil eben, ich sage es nochmal, die Automobilindustrie, das Rückgrat, die IG Metall, die stärkste Gewerkschaft Deutschlands. Wenn so etwas passiert, dann sind eigentlich alle anderen Industrien, stehen mindestens auch in Frage. Also wenn da Jobgarantien aufgekündigt werden, dann gibt es eigentlich fast keine Industrie, die hätte sicherer sein können. Wie gesagt, das war vorherzusehen und trotzdem, wenn es jetzt passiert, merkt man, wie überraschend es doch trotzdem kommt, wie wenig auch die Gewerkschaften darauf letztlich vorbereitet waren. Denn jetzt kann es eigentlich nur darum gehen, da der Frieden aufgekündigt wurde von Arbeitgeberseite, von Konzernseite, ist jetzt sehr die Frage, wie die IG Metall darauf reagiert. Also ob es eine Arbeitsniederlegung, ob es Streiks geben wird. Und ich will darauf noch einmal fokussieren, weil es auch unter Linken so eine Idee davon gibt, den VW-Konzern jetzt nur moralisch zu verunglimpfen und zu sagen, was absolut richtig ist, 5 Milliarden Verlustgeschäfte. Gleichzeitig wurden Dividenden an Aktionäre ausgeschüttet in Höhe von 4,5 Milliarden Euro. Man kann jetzt natürlich sagen, diese Aktionäre müssen das Geld wieder zurückgeben, weil es ist offensichtlich, also wirklich jeder, der auch nur bis 5 zählen kann, merkt, dieses Geld hätte nicht einfach an Aktionäre ausgeschüttet werden sollen, sondern weil auch zum Beispiel das Bundesland Niedersachsen Anteile hat an VW. Also das ist ja, es ist kein Staatseigentum oder so, aber trotzdem ist es ja ein staatlich relevantes Unternehmen. Es ist eine besondere Formation, dass das Bundesland Niedersachsen ja auch Anteile trägt. Es kann eigentlich nicht sein, dass man nicht diese Dividenden, dass man das nicht auch das Geld genutzt hat, um zu investieren. Das ist das eine, das muss man auch sagen, weil das wirklich ein absoluter Hohn ist, dass die Gewinne ausgeschüttet wurden, dass das an Aktionäre ging und dass gleichzeitig aber der ganze Konzern Verlustgeschäfte macht und das jetzt auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen wird. Das ist aber nur die alleroberste Schicht, also wie die oberste Hautschicht dieses Konflikts. Das andere ist eben tatsächlich, müsste man nicht notfalls mit den Anteilen, die man hat, oder ob man nicht sogar größere bräuchte, wie das auch in der Stahlindustrie ist, durch Beteiligung. Das Problem haben wir jetzt auch bei Tesla gesehen. Wenn wir keine staatliche Kontrolle, da sind wir wieder bei dem Thema, wenn wir keine staatliche Kontrolle haben über die Schwerpunktindustrien, über die zentralen Industrien in diesem Land, dann wird es immer so sein, dass die Beschäftigten die Leidtragenden sind, weil wir ohne diese Form von staatlicher geplanter Industriepolitik, die langfristig auch auf Investitionen setzt, die langfristig hätte die nötigen Innovationen, die nötigen auch Veränderungen innerhalb der Automobilindustrie im größeren Maßstab hätte antreiben müssen, die lässt sich jetzt so in der Kürze der Zeit auch nicht mehr aufhalten. Also ich befürchte, es wird jetzt von der Ampelregierung irgendeine Art von Autogipfel wieder geben, eine Form von einfach schnellen Rettungen. Robert Habeck hat da dann gleich Steuergeschenke vorgeschlagen. Das betrifft dann aber hauptsächlich große Autos, Luxuskarossen, ist dann vor allem wieder ein Steuergeschenk und Steuererleichterung für die, die sich eh diese großen Autos leisten können. Das ist also, wenn überhaupt, hat es einen kurzfristigen Effekt. Es hat aber überhaupt gar keinen nachhaltigen Effekt. Es belohnt eigentlich nur wieder die Großverdiener, die sich wahrscheinlich sowieso ein Auto leisten könnten. Es hilft der Autoindustrie eigentlich fast gar nicht. Es ist nur eben im Prinzip ein Steuergeschenk und herausgeworfenes Geld des Staates. Also man merkt auch hier wieder das, was wir immer wieder auch gesagt haben und bei Jacobin sehr, sehr stark ist die Idee dieses kleinen grünen Staates, die Daniela Gabor, eine Ökonomin, immer wieder sagt. Und die Grünen stehen wirklich par excellence für diesen kleinen grünen Staat. Zwar Geld zur Verfügung zu stellen, aber erstens viel zu wenig, zweitens viel zu zielungenau und wenn überhaupt, dann gelten diese Steuererleichterungen meist für die oberen 10%. Das heißt, sie bringen der breiten Mehrheit gar nichts und sie retten weder die Automobilindustrie in ein neues, anderes Zeitalter, sondern sie verschleppen eigentlich nur diese Form von fossiler Energie und alle Ideen, das kann ich auch gleich dazu sagen, alle Ideen, den Verbrennermotor jetzt einfach so zu halten, wie er ist, das reicht von FDP bis BSW, die sagen, dass die dann wiederum dieses als Verbrennerverbot bezeichnen, was wirklich auch einfach eine, also das grenzt einfach an Fake News, weil es das nicht ist und es trifft auch überhaupt nicht das Problem. Das Problem ist nicht, den Verbrenner erhalten zu müssen, weil er eigentlich technologisch zurückgeblieben ist, weil eigentlich erwiesenermaßen klar ist, dass er, dass es ihn auf längere Zeit nicht mehr geben wird. Auch die Beschäftigten selbst wissen das. Also das Problem ist nicht die Technologie, der Verbrenner oder das E-Auto an und für sich, sondern man sieht hieran jetzt sehr, sehr stark, das Problem ist die demokratische Kontrolle über eines der Hauptindustriezweige in Deutschland. Und als ein schönes Beispiel, ich mix das jetzt mal so ein bisschen, weil eigentlich kommt das immer erst am Ende der Folge, aber jetzt passt es sehr, sehr schön rein, haben jetzt die Beschäftigten bei Audi in Belgien haben also erstens Arbeitsniederlegung geplant, planen einen Protesttag für den 16. September. Also da wird es jetzt auch Reaktionen geben von der Seite der Gewerkschaft und der Beschäftigten. Und die haben 200 Autoschlüssel entwendet. Und jetzt will ich natürlich hier bei Hyperpolitik nicht dazu aufrufen, dass ihr bei Arbeitsplatz Autoschlüssel klaut. Und es ist wahrscheinlich auch nicht die organisierteste Form des Widerstands bei der Arbeit. Und trotzdem sieht man eben, dass diese heftigen Aktionen auch des Konzerns werden natürlich auch jetzt wiederum andere Reaktionen hervorrufen bei den Beschäftigten. Und das mit den 200 Autoschlüsseln, wie gesagt, das ist jetzt vielleicht nicht das langfristig Allerklügste. Die dauerhafte Organisierung wäre sicherlich etwas besser. Aber man merkt, es gibt jetzt kreative Protestideen, wie es sie auch schon immer mal wieder gab, wenn Industrien in der Krise sind. So war das auch in den 70er Jahren, so wird es jetzt wahrscheinlich dann auch wieder sein, dass es eben Widerstände gibt. Und ich fände es gut und sinnvoll, eben weil es sich nicht nur um die deutsche Industrie, es geht jetzt, wie gesagt, nicht nur um Zwickau, es geht nicht nur um Wolfsburg, es geht nicht nur um einzelne Standorte, sondern eigentlich ist es gesamteuropäisch, geht es um sehr viele Standorte. Und weil das Kapital transnational ist, weil das Kapital so stark ist, ist jetzt auch ein guter Moment, wie das bei den Tesla-Arbeitern war. In Skandinavien und in Deutschland wäre es ein sehr, sehr guter Moment, wenn sich eben auch die Mitarbeiter bei VW, bei Audi in den Autokonzernen eben auch genauso zusammenschließen. Das wäre auf jeden Fall das, was jetzt passieren müsste, meiner Meinung nach, und was die einzige Möglichkeit wäre, dem jetzt etwas entgegenzusetzen. Trotzdem reicht allein dieser gewerkschaftliche Widerstand nicht aus, sondern für eine Linke, für eine sozialistische Linke ist auch wichtig bei dieser Autofrage, die ja auch immer sehr viele Reflexe auslöst, wo dann viele sagen für oder gegen das Auto und wir alle wollen mehr Busse, das ist keine Frage, und trotzdem müssen wir einen Umgang finden mit der Autofrage und in der einen oder anderen Weise auch unsere moralischen Bedenken oder ob wir jetzt einen positiven Bezug dazu haben oder nicht, sondern müssen es einfach sehr, sehr nüchtern betrachten als es ist eine zentrale Industrie, VW ist einer der größten Arbeitgeber und der Bruch mit der Beschäftigungsgarantie ist ein Bruch, der uns alle angehen, weil er am Ende wirklich auch streuen wird auf alle anderen Industriezweige. Insofern ist das etwas, wogegen man sehr, sehr stark kämpfen muss. Und zum Schluss, weil das häufig hinten überfällt, wie gesagt, es wurde viel über Migration gesprochen diese Woche, ein eigentlicher größerer Hammer, der wahrscheinlich wenige interessiert hat, aber deswegen nenne ich ihn hier bei Hyperpolitik, ist der Report des, man könnte fast sagen, vielleicht dem langweiligsten Menschen, die EU jemals aufzubieten hatte, nämlich der größte Technokrat, Ex-EZB-Chef, Banker, Mario Draghi, der während der Eurokrise eben die Geschäfte der EZB gehandelt hat und der, ich habe jetzt die Pressekonferenz zu diesem Report mir angesehen, macht das bitte nicht. Also wenn ihr Lebenszeit sparen wollt, ich habe das während des Bartputzens gemacht, das kann man machen, um sich zu beruhigen. Aber wie gesagt, es gibt auch andere nette Podcasts, die man beim Putzen hören kann. Also den Report, den Mario Draghi vorgestellt hat, angeleitet von Ursula von der Leyen, die vor einem Jahr diesen Report in Auftrag gegeben hat für die Europäische Kommission und gesagt hat, wir müssen die Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union stärken. Jetzt Mario Draghi, 77, kommt zurück. Er sieht aus wie eine Schildkröte. Und redet ganz viel von Werten der Europäischen Union und so weiter, aber selbst dieser eben allergrößte Technokrat, der wie kein anderer die Eurokrise verwaltet hat, und das muss man wirklich sagen, verwaltet hat, also ist genau das, was Anton Jäger Postpolitik nennt. Also in einer Phase der Europäischen Union, wo versucht wurde, alles auf solche Menschen wie Mario Draghi umzuwälzen, von dem man jetzt nichts erwarten würde. Selbst Mario Draghi kommt in diesem Report mit seinen 180 Einzelforderungen dazu, dass es staatlich geplante Industriepolitik braucht und dass es 800 Milliarden Investitionen braucht. Das heißt, mittlerweile, und ich werde nicht müde, es zu betonen, gibt es Arbeitgeberverbände, der ist BDI, also wirklich alle alle sagen, dass es massive Investitionen braucht. 800 Milliarden europaweit. Der Städte- und Gemeindebund in Deutschland, alle berechnen jeden Tag aufs Neue, wie viele Milliarden an Investitionen, an öffentlichen Investitionen es bräuchte. Und es passiert genau gar nichts, weil wir einen Finanzminister haben, weil wir eine Bundesregierung haben, die wie ein Bremsklotz, und zwar nicht nur ein Bremsklotz für die deutsche Wirtschaft, sondern auch für die gesamteuropäische Wirtschaft, sofort sagt, Mario Draghi veröffentlicht diesen Report und als erstes kommt irgendein Tweet von Christian Lindner, der sagt, nein, das deutsche Nein ist nicht nur einfach peinlich, sondern es ist wirklich an dem Punkt gefährlich. Deswegen habe ich immer gesagt, Christian Lindner ist der gefährlichste Mann Europas und ich bleibe dabei. Nicht nur, weil das Adam Tooze gesagt hat, weil er sehr klug ist, sondern weil es wirklich sich immer wieder zeigt und an dieser Stelle jetzt auch, selbst wenn die Kommission etwas vorlegt, natürlich bleibt das im marktradikalen Geist des Bürokratieabbaus, auch des Kapitalmarkts. Also man erwartet jetzt ja nicht von Mario Draghi, dass er komplett alle seine Ideologien über Bord wirft. Aber die Tatsache, dass auch er sagt, es müssen zentrale industriepolitische Zweige gestärkt werden. Schauen wir auf die USA, schauen wir auf China, die EU muss diese 800 Milliarden in die Hand nehmen. Wenn selbst er das sagt, also das treibt mich wirklich in die Verzweiflung, weil man sich fragt, was muss jetzt noch passieren, damit das kommt? Die einzig gute Nachricht zum Schluss ist vielleicht zu sagen, dass an dieser Stelle die wahrscheinlich wir nicht nur auf der richtigen Seite der Geschichte stehen, das tun wir ja meistens, aber das nützt den Linken ja nichts, sondern ich glaube wirklich fest daran, dass eine Reform der Schuldenbremse oder eine Reform auch der Schuldenregelungen kommen müssen, weil die objektiven Bedingungen eben danach schreien, dass es passieren muss. Nicht, weil Mario Draghi das sagt, sondern weil die objektiven Bedingungen danach drängen. Das heißt, auch das Kapital selber braucht nicht nur weitere Freiheiten, sondern braucht diese Investition, um selbst weiter existieren zu können. Das heißt, irgendwann, und die FDP ist immerhin schon aus den Landtagen geflogen in Sachsen und Thüringen, das heißt, irgendwann wird auch der Moment kommen, wo das kippt. Ich kann jetzt nicht vorhersehen, wann das kommt, aber ich glaube wirklich, dass das nicht mehr länger zu halten sein wird, weder für die Ampelregierung noch für die FDP selber. Sie ist jetzt noch dieses Bollwerk des deutschen irrationalen Nein, aber ich gehe davon aus, dass das fallen wird und das, was wir tun können, tun müssen, ist das so weit wie möglich, so schnell wie möglich politisch zu pushen und jetzt nicht dem Reflex nachzugeben, zu sagen, weil Draghi das sagt, ist es falsch, sondern eher zu sagen, wie können wir das als Gewerkschaften in Bündnissen, wie können linke Parteien, wie können wir das weiter pushen, auch Intellektuelle, auch alle linken Ökonominnen und Ökonomen sind gefragt, also wirklich zu sagen, es ist jetzt an der Zeit, das danach zu drängen. Und wenn das bedeutet, dass ich einmal Mario Draghi zustimmen muss in meinem Leben, dann ist das jetzt so, auch in diesen sauren Apfel müssen wir beißen. Und ich habe jetzt schon die positive Geschichte erzählt mit Audi. Es gibt auch weitere Streiks, jetzt nicht nur bei Audi und VW, sondern auch im Uniklinikum in Magdeburg streiken die Putzkräfte um für 3,50 Euro mehr Lohn, um überhaupt über dem Mindestlohn zu verdienen. Es streiken die Erzieherinnen in Berliner Kitas. Also man merkt, es geht auch wieder los. Also es gibt weiterhin Streiks und das ist immer das. Also wenn ich jetzt, auch wenn ich in der Partei sehr stark damit beschäftigt bin, innerparteiliches zu klären und solche ganz, ganz viele Gespräche zu führen, sind es genau diese Nachrichten, die mich davon immer wieder überzeugen, wenn man bei diesen Streiks ist, wenn man diese Nachrichten liest, dass es immer wieder auch diesen Widerstand gibt, also nicht nur im ganz, ganz Großen, im Widerstand gegen das Kapital, sondern auch eben im Kleinen der Kampf um 3,50 Euro oder der Klau von 200 Autoschlüsseln. Das klingt dann zwar immer klein und banal, aber es sind wirklich die einzigen Möglichkeiten, um dem auch etwas entgegenzusetzen. Und insofern ja, nehmt euch die Kontrolle wieder zurück. Wenn das bedeutet, euer Streikrecht wahrzunehmen, dann soll es so sein. Das ist das Motto dieser Folge. Lasst uns die Kontrolle zurückgewinnen über die eigene Produktion und auch über die eigenen sozialen Verhältnisse. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass wir uns bald wiederhören. Wie gesagt, es ist viel zu tun und ich freue mich über Anregungen und Ideen. Vielleicht werde ich auch demnächst wieder in einer der Folgen einen Gast genau aus diesen Streiks dazu einladen. Das habe ich mir jedenfalls fest vorgenommen und ich wünsche euch eine gute Zeit und bis bald bei Hyperpolitik.
Das war Hyperpolitik. Wenn du Ines unterstützen willst, abonniere das Magazin über den Link jacobin.de/hyperpolitik. Vielen Dank.